Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit dem Support von Biodynamic und Mighty, Matze, Matthias, Botthoff.
Ja, hallo Carsten. Ich freue mich ja wieder, deine Stimme zu hören. Ich glaube, das ist einer der Podcasts, auf die ich sehnsüchtig gewartet habe. Denn eins ist klar, wir werden natürlich heute über das Mini-Comeback von Conor McGregor reden. Und wir hatten ja über ein Jahr mussten wir warten, dass wir endlich wieder in unserem Podcast über einen Kampf von Conor reden können.
Ein Kampf von Conor im Octagon, denn über die Sache in der Bar haben wir ja schon mal gesprochen.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja. ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch eine der meist antizipierten Episoden. Ich habe da auch richtig Bock. Ich freue mich, ja. Starten wir gleich mal mit UFC 246. McGregor vs. Cowboy. Und ich würde da tatsächlich auch gleich mal übers Main Event reden, weil das natürlich das war, worauf die Leute gewartet haben. Deshalb haben die Leute eingeschaltet und so weiter und so fort. McGregor vs. Cowboy. Matthias, wie hast du den Kampf erlebt?
Erzähl mal. Also ganz ehrlich, ich habe eigentlich nur eingeschaltet wegen der Moderation von dir, Carsten. Der Kampf Conor McGregor hat mich gar nicht interessiert. Ja. Nein, Spaß beiseite. Aber ohne, es ist kein Scherz. Als ich diese irische Volksmusik gehört habe, habe ich Puls bekommen. Und Puls bis zum Anschlag. Ich wurde sofort nervös. Es war so ein geiles Feeling wieder. Und das löst halt aktuell kein anderer Kämpfer bei mir aus. Das war einfach monumental, fand ich das. Diese irische Musik und wie er dann da reinkam und boah, ich war total angespannt. Ich war wirklich richtig aufgeregt und habe mich also richtig drauf gefreut auf diesen Fight. Und ja, ich war fast schon ein bisschen enttäuscht, als es dann so schnell wieder vorbei war.
Da muss ich dir aber recht geben. Ich bin auch der Meinung, und das ist kein Witz, dass ein Fight von McGregor oder McGregor allgemein im Cage, im Octagon oder auf dem Weg dahin eine Aura hat, die kein anderer Kämpfer hat, da er wirklich jeden Zuschauer elektrisiert und begeistert. Es ist schwer zu beschreiben, aber ein McGregor-Fight zu sehen ist schon etwas, so blöd es klingt. Und natürlich hat die UFC da auch sehr viel an dem Produkt gearbeitet. Es ist aber schon etwas sehr Besonderes. Ich meine, er wurde als The One, The Only, The Notorious Conor McGregor angekündigt. Ja. Und das, das bekommt natürlich nicht jeder Kämpfer, ne?
Ja, definitiv. Aber es ist halt einfach so, dass man kann es nicht abstreiten, egal wie sehr man Khabib oder andere Kämpfer, John Jones liebt, wie auch immer. Niemand hat dieses Charisma, diese Ausstrahlung, diesen Mainstream wie Conor, oder?
Absolut, absolut. Niemand hat diesen Einzug und niemand vermittelt diese Gefühle beim Einzug. Und es mag jetzt blöd klingen oder sowas, aber und natürlich klingt es im Nachhinein vielleicht auch blöd. Ich denke, wenn ich mir den Kampf jetzt noch 5-mal anschaue, dann halte ich es auch nicht für etwas Besonderes. Aber wenn man sich diesen Einzug zum ersten Mal angeschaut hat, live vom Fernseher morgens um 6:30, dann war man einfach dann, also wenn man MMA mag und die UFC mag, dann war man einfach elektrisiert. Quasi.
Definitiv. Ich habe das mit meinem sehr guten Freund Daniel Niepel zusammengeguckt. Oh, darf man Namen eigentlich sagen hier im Podcast? Na gut, er wird es überleben.
Wenn er das will.
Und das weiß ich jetzt nicht mehr, zu spät. Wird jetzt nicht mehr rausgeschnitten. Ja. Der ist auch so ein absoluter Conor-Fan. Also der hatte schon den Whisky eingekauft und dekorativ auf den Tisch gestellt. Der hat mir schon ein T-Shirt geschenkt. Der hat Banner da und alles Mögliche. Und dann in irischen Farben. Und der saß neben mir. Und er hat auch auf einmal, er sagt, oh, ich krieg Herzrasen, ich bin total aufgeregt. Und ich musste mir so ins Händchen lachen, weil ich ja selber aufgeregt war. Aber es ist dieser Conor McGregor-Mythos. Und mich sprechen Leute drauf an im Fitnessstudio, weil sie in der Bild-Zeitung darüber gelesen haben. Und wir hatten ja schon oft das Thema, dass Conor McGregor mittlerweile größer ist, bekannter ist als die UFC. Zumindest in Deutschland habe ich das Gefühl.
Ich denke weltweit, viele Leute kennen McGregor, aber kennt die UFC nicht, hat McGregor nicht sogar, das schaue ich gleich mal nach, weil das natürlich auch ein ganz, ganz interessanter Punkt ist. Social Media, die UFC hat auf Instagram 18,2 Millionen Follower. Und Conor McGregor hat 34,7 Millionen Follower. Das ist schon aussagekräftig.
Ja.
Das sagt schon einiges. Viele Leute kennen McGregor, aber kennen die UFC nicht oder kennen die UFC nur im Kontext von ja, ich trainiere UFC und wo kann man UFC trainieren?
Genau.
Das ist schon was Besonderes und wir wollen das Ganze auch gar nicht zu sehr loben, aber ich denke, das ist einfach ein McGregor-Effekt. Das vor dem Kampf habe ich mir doch gedacht, na, Mensch, irgendwie kommt da nicht so das Feeling rüber. Aber als die Musik dann lief und er wirklich kam, dann hatte man Gänsehaut.
Ja, man, wir hatten nicht das Feeling, weil es vorher keine Pressekonferenz war, kein Trash-Talk. Wir hatten einen geläuterten Conor, der fast schon lieb rüberkam. Und die Emotionen haben so ein bisschen gefehlt. Ganz anders als bei einem Diaz-Kampf oder bei einem Khabib-Kampf.
Genau.
Aber dann, als er in die Halle reinkam und wie gesagt, das ging los mit dieser irischen Musik, also haben sich mir die Nackenhaare hochgestellt und mein Puls hat sofort angefangen zu rasen und das Conor-Feeling war sofort wieder da. Und 2-3 Tage später hatte ich bei mir im Studio ein Personal-Training mit einem sehr wohlhabenden Geschäftsmann, also ein riesen Big Boss und so, der eigentlich überhaupt nichts mit Kampfsport zu tun hat, aber Conor McGregor, da hat er mich im Training, spricht er mich drauf an. Denkst du, wie kommt denn der auf Conor? Der hat doch gar nichts mit Kampfsport zu tun. Überhaupt ein Typ, den du gar nicht so da zuordnen würdest. Aber der hat in der Bildzeitung darüber gelesen. Er hat in Nachrichten darüber gehört. Und auf einmal hat er Interesse gezeigt und fragte mich, hier, du kennst dich da aus im Kampfsport. Conor McGregor, was ist denn das für einer? Und was war denn da los am Wochenende? Also das nur als Beispiel, was dieser Mann doch auslöst, gesellschaftlich, sportlich, als auch medial.
Natürlich, das ist auch, ich denke, bei jedem im Freundeskreis so, dass wenn man Freunde hat, die wissen, man selber interessiert sich für MMA oder hat damit was zu tun und so weiter und sie selbst verfolgen MMA aber nicht so, dann kennt man das, dass man trotzdem aus dem Freundeskreis angesprochen wird und McGregor, ich habe gehört, der Kampf war gefaked und so weiter, weißt du? Mhm. Also, oder allgemein sprechen die Leute dann über den Kampf, das ist einfach der McGregor-Effekt und was man auch gemerkt hat, war, wenn man in die Halle geschaut hat, wie viele Promis da waren. Das hast du bei keinem anderen UFC-Event. Ich meine, natürlich ist, denke ich, das Beste, was man als Veranstalter erreichen kann, ist, dass der Präsident vorbeikommt. Das war ja auch der Fall bei Diaz vs. Masvidal. Aber von den Promis her war gefühlt halb Hollywood da und wirklich sehr, sehr viele. Und danach auch auf Twitter LeBron James und internationale Stars aus dem Basketball und Co. haben darüber getweetet. Das schafft eben nur ein McGregor und das ist auch das Besondere. Aber wir haben jetzt knapp 10 Minuten über den Einzug geredet. Wollen wir mal über den 40-sekündigen Kampf reden?
Ja, kommen wir zum Kampf. Es ist schade, dass ich keine Instagram-Story mehr gemacht habe. Ich wollte kurz vorm Kampf gerade noch eine Instagram-Story machen. Und ich habe zu meinem Freund Daniel gesagt, als der Conor so reinkam mit der irischen Musik und ich habe seinen Blick gesehen, waren meine Worte, Alter, pass mal auf, der geht jetzt gleich ab wie ein D-Zug. Ohne Scheiß, Carsten, habe ich gesagt. Mhm. Und genau so ist es gekommen, oder? Der Kampf ging los und Conor ist wie ein D-Zug nach vorne gestürmt. Die Kameraführung war gar nicht so schnell. Und dann hing er schon an Cowboy dran, hatte die erste linke gerade über ihn hinweggeschossen und war schon mit seinem Knie halb Oberschenkel in seinem Kopf eingeschlagen.
Natürlich, und dann Cowboy greift zum Clinch, aber McGregor mit seinen Schulterschlägen, Wahnsinn, das, also ohne Mist. Und ich rede einfach über die Impression, die ich direkt während diesem Kampf hatte und direkt danach. Ja. Ich habe jetzt nicht jede Millisekunde aus diesem Kampf analysiert, aber diese Eindrücke, die man da hatte, das war ein What-the-fuck-Moment. Was geht da gerade ab? Und dann kam dieser High-Kick von McGregor, wo man wusste, okay, jetzt ist es vorbei. Und der High-Kick hat natürlich auch gescheppert. Der hat voll eingeschlagen. Und dann hat McGregor einfach nach 40 Sekunden gewonnen. Und dann hat man einfach eine so unfassbare Erleichterung in seinen Augen gesehen.
Ja.
Als er da auf den Boden gefallen ist und wieder aufgestanden ist. Ich dachte im ersten Moment, McGregor würde tatsächlich weinen. Er war einfach wirklich so unfassbar erleichtert, was einem dann natürlich gezeigt hat, okay, er war sich bewusst, hier steht sehr, 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 sehr viel auf dem Spiel.
Ja. Vollkommen richtig. Den Eindruck hatte ich auch. Er war für einen Kampf, der ja eigentlich kein Gürtelkampf war, kein Championskampf war, war er doch sehr emotional und man hat gemerkt, wie da wirklich eine Last von seinen Schultern gefallen ist. Und er war sehr sportlich, extrem sportlich. Kein Trash-Talk, auch keine Überheblichkeit, nichts mehr, im Gegenteil. Respektvolle Worte seinem Gegner gegenüber, ein ganz entspannter Plausch mit Joe Rogan und dann auch wir, ich glaube, es war die Großmutter von Donald Corbis und Roney.
Genau.
Wie er die geherzt hat, umarmt hat und man hat wirklich gemerkt, wie losgelöst er von allem Stress und Anspannung war. Also man merkt doch, auch er ist Mensch. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Sieg für ihn.
Absolut. Auch ein toller Kampf. Klar sah Cerrone nicht gut aus. Cerrone hat keinen Treffer gelandet. Also wirklich null. Aber wenn wir mal ehrlich sind, Cerrone hat in der ersten Runde, es war nicht das erste Mal, dass Cerrone in der ersten Runde verloren hat.
Genau.
Er hat gegen RDA, ging er nach einer Minute K.O., gegen Gaethje nach ein paar Minuten, das war auch sein letzter Kampf bisher, also vor dem McGregor-Fight ging er in der ersten Runde gegen Gaethje schon K.O., auch gegen Darren Till in der ersten Runde, das heißt, Cerrone, und das muss man halt auch dazu sagen, war nicht die allergrößte Herausforderung. Um zu gucken, was McGregor wirklich, wirklich noch drauf hat oder wieder drauf hat oder neu drauf hat, braucht es einfach einen besseren Gegner, aber um ihm selber auch wieder dieses Selbstvertrauen zu geben, war dieser Kampf wirklich sehr, sehr gut. Und mal ehrlich, es hat ihn auch selber sehr, sehr viel weitergebracht. Sehr viele neue Fans dazu gewonnen, sehr viele alte Fans zurückgewonnen und so weiter. McGregor ist zurück, McGregor ist wieder angekommen bei der UFC als MMA-Fighter. Der erste Sieg seit dem Alvarez-Fight, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder kam der Diaz-Fight danach? Wie auch immer.
Diaz kam danach, oder?
Das ist eine gute Frage, ne?
Oh Gott, jetzt werden wir wieder viel Hate erfahren, wir als Experten hier, und dann kriegen wir sowas aufgedrückt. Nein, ich meine, auf Diaz wäre danach.
Der erste Sieg seit 2016 auf jeden Fall, ist natürlich ein ganz besonderer Moment und Alvarez war sein letzter Sieg tatsächlich.
Ja.
Im November 2016.
Ach doch, Alvarez kam nach Diaz.
Ja.
Hätte ich mich jetzt vertan, siehst du, kannst du mal sehen. Aber gut, ist jetzt auch nicht das Entscheidende. Es geht hier ja um den aktuellen Kampf. Und ich weigere mich jetzt auch so ein bisschen dagegen, Donald Cowboy Cerrone schlecht zu reden. Weil in einem vergangenen Podcast habe ich schon mal erzählt, dass es einer meiner Lieblingskämpfer ist, weil er einfach immer abliefert und einfach auch eine Legende ist in dem Sport. Die Siege, die K.O.s, all die er gebracht hat, die kann man ihm einfach nicht absprechen. Aber er hat halt ein echtes Problem. Am Anfang ist er verletzbar und er hat auch nicht das allerhärteste Kinn. Also man kann ihn K.O. schlagen und genau das war wohl auch anscheinend der Plan von Conor, wirklich anzufangen, so schnell es geht, die Schwachstellen zu finden und den halt auch möglichst schnell zu beenden, den Kampf, weil er genau weiß, dass Donald Cowboy Cerrone halt diese Probleme hat am Anfang. Cowboy Cerrone braucht immer ein bisschen, sich auf die Distanz und auf seinen Gegner einzustellen. Und dann wird er erst von Minute zu Minute besser. Und am Anfang hat er einfach Probleme vom Distanzgefühl her. Er hat Probleme, sich auf den Gegner einzustellen. Und das hat Conor einfach perfekt ausgenutzt. Und wir wissen, Conor ist jemand, der unheimlich schnell seine Gegner lesen kann. Von Anfang an immer sehr effektiv ist im Striking. Er hat Alvarez ist ein typisches Beispiel. Oder natürlich Jose Aldo, da muss man gar nicht drüber reden. Das heißt, er hat von Anfang an diese Präzision und dieses Timing in seinen Schlägen, so dass er gerade am Anfang brandgefährlich ist. Und all diese Komponenten sind hier zusammengekommen und deswegen ist Donald Cowboy Cerrone ein relativ einfacher Gegner für ihn gewesen. Relativ.
Kann ich dir nur zustimmen? Ich bin mal gespannt, wie es für McGregor weitergeht. Ich persönlich würde als nächstes am liebsten den Fight gegen Masvidal sehen und danach gegen Khabib. Einfach weil Khabib jetzt im April kämpft und naja, er hat 2019 nur einmal gekämpft und ich weiß nicht, ob er jetzt vorhat, das zu ändern. Er wollte 2019 ja eigentlich dreimal kämpfen. Daraus wurde dann halt nichts. Dementsprechend, schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch zu einem Rematch kommen wird, wenn Khabib jetzt gegen Tony gewinnt. Wobei gut, vielleicht im Dezember. Dezember haut die UFC ja auch immer sehr, sehr gute Pay-Per-Views raus.
Ja.
Das wäre sogar ein realistisches Datum tatsächlich. Er wollte ja 2019 schon mal im Dezember kämpfen. Da kam es dann leider nicht mehr dazu. Aber es würde eigentlich schon passen, wenn man sagt, Khabib kämpft im April und dann gegen Ende des Jahres nochmal und McGregor kämpft halt jetzt im Sommer und dann nochmal gegen Ende des Jahres. Da hätte ich Bock drauf, klingt auch realistisch und ich glaube, McGregor meint ja selber, dass er das so machen will.
Das ist auch ehrlich gesagt meine Vermutung, denn ein Masvidal, der will, glaube ich, auch den Kampf. Man hat es ja auch im Interview mitbekommen, der hat ja ganz klar gesagt, das fand ich übrigens ziemlich cool von ihm, ja klar will ich in Conor kämpfen. Und dann wurde ja gefragt von der Reporterin, ja warum denn gegen Conor? Und er sagt, ja, wie ich in der Kohle. Money, hat er gesagt, Money. Der will das Geld haben. Ich glaube, der Masvidal ist so ein Typ, der hat schon so viele Schlägereien und Kämpfe hinter sich, dem ist alles kackegal, Hauptsache die Kohle stimmt jetzt, weil er weiß haargenau, jetzt ist der Zeitpunkt für mich, wo ich meinen Namen habe, Kohle zu machen. Und was nutzen mir Titel und alles Mögliche, wenn ich damit nicht richtig Geld verdiene? Aber mit einem Conor-Kampf bin ich saniert für die nächsten Jahre und dann kann ich immer noch einen Titelkampf machen, wenn ich Bock habe. Ich denke, der Kampf ist echt, echt möglich. Das Einzige, was dagegen spricht, ist die Aussage von Dana White.
Sind wir mal ehrlich. Selbst wenn Dana White sagt, McGregor ist zu, also Masvidal ist zu groß für ihn und so weiter. Im Endeffekt, wenn beide Kämpfer Bock drauf haben, weiß Dana White, dass McGregor vs. Masvidal vielleicht sogar um diesen BMF-Gürtel, den Masvidal ja trägt. Also sorry, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dieselben Dimensionen erreicht wie ein McGregor vs. Khabib. Man geht ja davon aus tatsächlich, dass ein McGregor vs. Cerrone, wenn man nach den alten Pay-Per-View-Buys rechnet, an die 2 Millionen Pay-Per-View-Käufen hat. Damit wäre es dann auf Platz 2 der meistverkauften UFC-Pay-Per-Views.
Wow.
Kann man jetzt aber nicht mehr so genau umrechnen, weil es ja jetzt ESPN gibt und so weiter. Aber man geht davon aus, dass es an die 2 Millionen Pay-Per-View-Verkäufen wären, wenn man noch das alte System quasi hätte zum Berechnen. Das ist natürlich aussagekräftig und ich denke, McGregor vs. Masvidal um den BMF-Belt, vielleicht wieder von The Rock oder wem auch immer, alter Schwede, also das wäre sehr geil.
Dann noch in New York, Madison Square Garden oder whatever, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und die beiden, Masvidal und McGregor, das sind auch zwei, die wissen haargenau, wenn sie vorher den richtigen Talk machen, die richtigen Worte anwenden, dass sie damit die Menge anheizen können. Ich denke mir schon, dass die beiden sehr gut miteinander spielen können, so wie das mit Diaz auch schon der Fall war. Und das wird dann medial komplett ausgeschlachtet und dann sieht der Dana White natürlich auch wieder die Dollarzeichen, weil die beiden sind ja, also die sind ja perfekt dafür, um die Massen anzuheizen,
exakt,
allein schon
exakt.
Vom Trash-Talk her.
Lass uns aber nicht zu sehr träumen, sonst...
Genau, sonst sind wir nachher wieder enttäuscht,
ja, eben,
wenn es so weit kommt.
Wenn und wir auf dann, einmal McGregor gegen L.I.A. Quinter sehen oder sowas.
Genau, genau. So einen aufregenden Kämpfer und Trash-Talker
wie L.I.A. Quinter. Genau. Aber ja, das wäre auf jeden Fall hammergeil. Ich bin mal gespannt. Jetzt haben wir schon über den McGregor-Fight geredet. Ich denke, allzu viel über die restlichen Kämpfe brauchen wir eigentlich nicht reden. Worüber man aber noch ein paar Worte verlieren könnte, wäre nämlich die nächste UFC Fight Night. Weißt du denn schon, wer im Main Event ist?
Ja, Main Event ist Dos Santos. Wobei, einen Kämpfer sollten wir eigentlich doch noch erwähnen. Wir hatten ja in den Prelims, hast du es gesehen? Einen, der unter deutscher Flagge kämpft und bei GSP trainiert.
Ja, Nasrat Haqparast wurde leider in der ersten Runde, war das glaube ich, ausgenockt.
Erste oder zweite Runde?
Ich glaube, es war die erste.
Ist auch egal letztendlich. Jedenfalls wurde er bös ausgenockt. Ich glaube, das war schon eine ziemlich herbe Niederlage für ihn. Hat ihm nicht geschmeckt. War schon brutal.
Ja. ein Rückschlag auf jeden Fall in der Karriere, aber mal schauen. Ich denke, die besten Kämpfer haben ja Niederlagen. Außer Khabib, der hat gar keine. Zumindest noch nicht im Profi-MM.
Ich bin ja ganz ehrlich, ich wünsche mir ja schon so ein bisschen, dass Tony Ferguson gewinnt.
Ja, Matthias, da reden wir im April drüber.
Okidoki.
Aber reden wir mal über die nächste UFC Fight Night. Wir haben einmal im Co-Main-Event Rafael Dos Anjos gegen Michael Chiesa. Geiler Kampf. Und im Main-Event Curtis Razor Blades gegen Junior Dos Santos. Und das wird schwer, ne?
Ja, wobei Dos Santos, also nach seinen Schlachten mit Cain Velasquez, also vorher war er ja übermenschlich. Dann kamen diese zwei oder drei, ich glaube drei Schlachten sogar mit Cain Velasquez. Und danach hat Dos Santos eigentlich wirklich eine Karriere-Achterbahn gehabt. Mal gute Kämpfe, mal schlechte Kämpfe. Also ja, ich weiß selber nicht, wo man ihn im Moment einordnen soll. Es wird kein einfacher Kampf für ihn.
Ich denke, das wird ein Sieg für Curtis Blades, der wirklich ein phänomenaler Kämpfer ist, der aber, und das muss man dann auch einfach so sagen, in Francis Ngannou sein Kryptonit gefunden hat. Razor Blades hat bisher 12 Siege und 2 Niederlagen und beide Niederlagen in der ersten Runde gegen Francis Ngannou K.O. gegangen. Oh, nee, Moment. Entschuldigung, im ersten Kampf Dr. Stoppage nach der zweiten Runde. Auf jeden Fall beide Niederlagen frühzeitig gegen Francis Ngannou. Da hat er sein Kryptonit gefunden. Ansonsten Sieger gegen Mark Hunt, Overeem, Oleinik. Curtis Blades ist echt ein guter Kämpfer, sehr, sehr starker Wrestler. Und aus dem wird noch was. Und ich denke auch, dass er sich diesen Sieg holen wird.
Für Dos Santos wäre es natürlich ein Riesending, wenn er aus seiner Achterbahnfahrt nochmal rauskommt und so jemanden schlägt.
Das stimmt, natürlich.
Aber wo soll die Karriere dann hingehen? Ich meine, er war schon Champion, aber nochmal einen Titelfight kriegt, ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja.
Ja, schwierig. Aber durchaus ein interessanter Kampf und ich schaue es mir gerne an. Ich freue mich auch drauf, weil ich habe es in einem vergangenen Podcast schon mal erzählt, ich habe Junior Dos Santos schon mal kennengelernt, habe den getroffen in Brasilien. Mhm. Ist ein total netter Typ, also das ist so einer, da könnten wir jetzt auch sofort hier im Podcast ein bisschen Smalltalk machen. Also sympathischer Sportler, definitiv. Und wenn du jemanden persönlich kennst, dann freust du dich natürlich immer besonders drauf, wenn du da einfach einen Kampf siehst.
Exakt. Oder
so eine andere Beziehung dazu.
Ja. Kennst du ja selber. Ja, aber eben, ich war ja schon mal in Prag tatsächlich.
Genau. Wer das noch nicht weiß, da weisen wir doch gerne drauf hin. Wortspiel. Aber jetzt mal eine Sache, was mich natürlich interessieren würde, wir haben noch nicht drüber gesprochen, wir haben jetzt das erste Mal wieder Kontakt, das für unsere Zuhörer. Wie war es vom Moderieren her diesmal für dich?
Ja, hat Bock gemacht auf jeden Fall. Ich habe die Maincard gemacht zusammen mit Marc Bergmann, hat richtig Bock gemacht, also hat wirklich Spaß gemacht, da zu sitzen und drüber zu labern, hat Spaß gemacht. Es fühlt sich allgemein nie wie Arbeit an, obwohl es natürlich im Endeffekt auch Arbeit ist. Man bereitet sich auch intensiv drauf vor. Mhm. Aber da über die Fights zu reden, hat Bock gemacht, auch wenn ich zugeben muss, der Co-Main war halt langweilig. In meinen Augen.
Ja, das ist natürlich, da hätte ich jetzt ein bisschen Angst gehabt. Ich hätte da zum ersten Mal moderieren müssen. Okay, bei dir war es jetzt nicht das erste Mal und bei Marc natürlich auch nicht. Aber ich stelle mir vor, da hätte ich moderieren müssen bei Holly Holm und diesem aufregenden Kampf gegen, wie heißt die andere? Ich habe schon vergessen.
Raquel Pennington.
Ja, das war ja überhaupt nichts.
Ja, das war halt drei Stunden, drei Runden natürlich, gefühlt Stunden, genau. Drei Runden am Käfig geclincht. Was natürlich dazugehört, aber man muss ja nicht alles gut finden und man muss nicht an allem Spaß haben und da kann ich dann auch
man muss auch mal kritisieren dürfen. Vor allem, ich bin eigentlich Holly Holm Fan, ich finde die toll. Ich finde sie eine super Fighterin, mega austrainiert, muskulös, also wirklich eine Frau mit super Fähigkeiten. Und dann ist man halt einfach enttäuscht und das darf man auch ruhig mal sagen, wenn so eine Kämpferin, wie du schon sagst, drei Stunden am Käfig klebt und von ihrem Können nichts zeigt, oder? Es war einfach traurig.
Es war halt effizient, weißt du? Sie hat damit jetzt kein MMA-Fight-Schönheitswettbewerb gewonnen, sondern sie hat effizient gewonnen. Es war Arbeitssieg, wie man so schön sagt. Das heißt, sie hat einen Gameplan vollzogen, der erfolgreich war. Und das ist MMA nun mal.
Kann man sowas planen? Also ich kann mir sowas
sie hat das über 3 Runden gemacht. Das wird ihr nicht spontan eingefallen sein, glaube ich.
Na doch, denke ich schon.
Ja, gut. Aber ja, die anderen Kämpfe waren geil. Wir hatten 3 Submissions, ne? Und die ersten 3 Kämpfe waren alle Submissions. Und dann sage ich noch zu Marc, stell dir mal vor, wenn wir jetzt heute nur Submissions sehen und McGregor hat bisher nur durch Submissions verloren. Das wäre natürlich zu wild gewesen. Aber ja, hat Bock gemacht. War cool. Also ich hoffe, dir hat's auch gefallen und den Zuhörern.
Nö, klar, ich freue mich ja immer gerne. Vor allem, ich kenne natürlich jetzt auch alle, die da moderiert haben. Ich war nur etwas überrascht, dass dann nochmal ein Wechsel stattgefunden hat. Mhm. Und der Main Event dann von Sebastian Hackl und vom Andreas moderiert wurde.
Ja.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum man das gemacht hat.
Ist tatsächlich eine gute Frage, aber ich denke einfach also ich weiß es auch nicht, aber ich denke, dass man da wirklich mit 100% und voller Power in diesen Main Event geht. Mhm. Von McGregor vs. Cowboy. Da man nach 4 Kämpfen, ich meine klar, den 5. Kampf hätten wir, denke ich, auch noch gepackt. Aber
vor allem der lässt sich am leichtesten moderieren.
Ja, ja. Vor allem die 40 Sekunden natürlich. Aber es muss da wirklich diese 100%ige Konzentrationsspanne da sein. Und natürlich ist man immer noch sehr konzentriert, auch nach 4 Kämpfen. Aber eben nicht diese 100%, wie man sie
beim ersten Kampf hat. Ich glaube sogar eher, dass ihr euch steigert von Kampf zu Kampf. Weil beim ersten Kampf, da muss man noch warm laufen von der Moderation. Und dann irgendwann ist man drin, dann ist man drin im Kampffieber. Und dann geht's eigentlich immer leichter von der Zunge von Kampf zu Kampf. Also ich habe zumindest bei mir so das Gefühl, je länger ich eine Veranstaltung moderiere, desto mehr komme ich da rein. Und ich habe da nicht das Gefühl, dass ich einen Leistungsabfall habe. Was ich mir auch cool hätte vorstellen können, alle 4 zum Schluss bei einem Conor-Kampf. Aber 40 Sekunden hätte er kaum einmal was sagen können.
Das wäre ein zu großes Durcheinander. Ja, weiß ich nicht, aber mich hat sehr gefreut, dass ich auf der Maincard dabei war, ob jetzt beim Main-Event oder nicht. Im Endeffekt auch.
Ja, aber jetzt durch meine Frage sind wir natürlich abgeschweift. Wir hatten ja schon die Veranstaltung, die Fight Night, nächsten Samstag angesprochen, beziehungsweise Samstag auf Sonntagnacht. Main Event hat man angesprochen, Dos Santos und
Co-Main Event.
Co-Main war Dos Anjos, Dos Santos und Dos Anjos.
Genau, Rafael Dos Anjos und Michael Chiesa, auch ein guter Kampf, wobei, ja, ne, ist halt RDA und ist halt Michael Chiesa. Welcher Kampf mich persönlich mehr interessiert, ist ein Titelkampf bei Bellator. Und zwar gibt Chris Cyborg ihr Bellator-Debüt. Chris Cyborg kennen wahrscheinlich alle oder die allermeisten. Die vermutlich zweitbeste Frau aller Zeiten im Profi-MMA nach Amanda Nunes. Ja, sie ist zu Bellator gegangen, kämpft jetzt bei Bellator um den Titel direkt. Wird cool, wird geil, freue ich mich.
Ja, finde ich auch spannend, werde ich mir anschauen, weil es direkt ein Titelkampf ist. Das heißt, sie wird gegen die beste Kämpferin von Bellator antreten. Und das hat schon eine gewisse Spannung und ja, denke, wäre für sie auch ein Riesenerfolg, wenn sie da nochmal den Titel holt. Wobei ich da jetzt auch nicht die Klasse in der Gegnerin sehe, wie die Gegner, die sie jetzt bei der UFC hatte.
Ja, gut.
Ich glaube schon, dass da ein Leistungsunterschied ist.
Ja, Leistungsunterschied war eigentlich immer vorhanden bei Chris Cyborg, außer bei Amanda Nunes. Also Chris Cyborg hat immer sehr gut ausgesehen gegen ihre Gegnerin.
Das stimmt, ja.
Außer eben gegen Amanda Nunes. Deshalb, ja. Ich bin gespannt.
Ich find's schade eigentlich, dass sie bei der UFC weg ist. weil ich hätte sie schon gerne gegen Amanda Nunes nochmal gesehen oder auch gegen diese Weili Tsang, die finde ich ja so geil.
Das sind aber ganz, ganz andere Gewichtsklassen, ne?
Ja, leider, leider. Leider, aber
wie gesagt. Da können wir gleich über Cejudo gegen Valentina Shevchenko reden.
Ja, genau, das ist dann der nächste Herausforderung, ja. Oder Shevchenko, das sind schon Frauen, also wo ich echt auch mich auf die Kämpfe freue und natürlich auch die von Cyborg. Aber egal, lassen wir uns das mal am Wochenende gefallen, was da auf uns zukommt.
Genau, die UFC läuft sonntagmorgens um 2 Uhr und Bellator beginnt 2 Stunden danach um 4 Uhr. Das heißt, ich denke, so nach dem Main Event von der UFC kann man zu Bellator schalten und
perfekt, besser kann es nicht sein.
Dort dann zugucken, genau.
Die perfekte Kampfsportnacht.
Ich freue mich. Ich danke allen fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir beenden die Episode an der Stelle. Ansonsten haben wir keine Themen. Das Hauptthema war so oder so McGregor. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Ansonsten warten wir mal ab, was uns die MMA-Woche so bringt. Ob McGregor, ob Tony vs. Khabib gecancelt wird oder nicht. Wer weiß. Also, ja, ich danke
wehe,
allen.
Wehe, also wenn der Kampf gecancelt wird, dann,
ich danke
dann
allen,
gehe ich durch.
Danke allen fürs Zuhören und Matthias, Schlusswort wie immer bei dir.
Ja, kurz und knapp. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt natürlich wieder mit absoluter Regelmäßigkeit. Wir hatten ja in den vergangenen Podcasts einen klein bisschen längeren Zeitabstand. Hing aber einfach damit zusammen, dass ja wir auch mal Ferien machen müssen, der Carsten auch mal sich um seine Familie gekümmert hat, Weihnachten dazwischen lag, da kam es ja alles ein bisschen verzögert. Aber jetzt sind wir wieder voll drin und freuen uns jetzt schon auf unseren Podcast nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.